Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Lager der Geschäfte sind voll, aber die meisten rechnen nicht damit, dass ab heute gekauft wird. Auf Teufel komm raus. Was wir allerdings auf der Rechnung haben müssen, ist, dass der Berg an Retouren wächst, weil die neue Bluse oder die Jeans nicht gefällt oder nicht passt. Wir stellen gleich eine Firma vor, die dafür sorgt, dass nicht alles weggeworfen wird. Und wir schauen aufs große Ganze, die deutsche Wirtschaft. Wer wissen will, wie es der Wirtschaft eines Landes geht, der muss ja manchmal arbeiten wie ein Arzt oder eine Ärztin. Blutwerte kontrollieren, Blutdruck, Mund auf, in den Hals reinschauen, Gesichtsfarbe checken. Ist die rosig, weil es dem Patienten richtig gut geht, oder hat er einfach noch Fieber? So ein bisschen machen wir das auch hier mit unseren Fachleuten, wenn wir wissen wollen, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Wir haben gehört, die Erzeugerpreise sinken, die Preise für Schiffscontainer auch. Heißt das jetzt, es geht aufwärts? Also wir lesen die Symptome. Heute ist unser Diagnostiker im Börsenstudio Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, die deutsche Wirtschaft, das ist die Meldung von heute, ist im Sommer stärker gewachsen als angenommen, 0,4 statt 0,3%. Dieses zarte Wachstum, bedeutet das so viel?
Naja, es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber so rasend viel bedeutet es tatsächlich nicht. Man stellt eben überrascht fest, die deutsche Wirtschaft ist durch diesen Sommer besser gekommen. Ist aber alles Vergangenheit, Blick in den Rückspiegel. Jetzt geht es eben darum, wie schaut die Zukunft aus?
Ja, wie schaut die Zukunft aus? Die Deutschen haben jetzt ein paar Monate lang gesagt, naja, die Lage ist so, dass ich mein Geld zusammenhalten muss. Zumindest haben sie das bei Umfragen gesagt. Sie scheinen aber jetzt doch ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen.
Naja, also ein bisschen trifft es. Also die Konsumlaune beispielsweise ist nach Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung in den letzten Wochen gestiegen. Auf, Achtung, minus 40,2 Punkte. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Nahe dem Rekordtief. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt alle plötzlich mehr einkaufen werden. Viele sagen ja auch eben, sie müssen ihr Geld weiterhin zusammenhalten. Die Stromerhöhungen zum Beispiel, die flattern ja dieser Tage in die Haushalte.
Wie macht sich das denn beim DAX bemerkbar?
Naja, hier heute definitiv kein Kaufrausch. Der DAX bei 14.536 Punkten. Das ist also quasi unverändert zum Schlussstand gestern. Verkürzter Handel auch heute nur noch in den USA. Das macht den Handel hier ein bisschen schwierig. Man wartet einfach ab, wie dieser Black Friday am Ende gelaufen ist.
Ja, wir reden viel übers Kaufen. Ich habe heute Morgen allen Hörern versprochen, dass ich das Wort Black Friday nicht mehr in den Mund nehmen werde, weil ich dafür nicht auch noch unbeabsichtigt Werbung machen will für diese vermeintliche Rabattschlacht. Aber ich tue es jetzt doch, wenn wir wollen ja wissen, wie es den Einzelhändlern geht. Wie geht es Ihnen?
Ja, da schaut man momentan auch besonders drauf. Also nehmen wir mal Zalando mit minus 2,7% Schlusslicht im Augenblick im DAX. Puma, auch ein Konsumhersteller, hier ein Minus von 1%. Gut geht's ihnen momentan nicht. Man wartet hier als Anleger tatsächlich ab, wie sich die nächsten Tage entwickeln.
Wo wir gerade ja schon so ein bisschen bei den Weihnachtsgeschenken waren, 70% aller iPhones, die kommen aus einem bestimmten Werk in China. Und die Firma, die sie herstellt, die heißt Foxconn. Sie hat 200.000 Mitarbeiter und viele von denen, die rebellieren seit Tagen, weil sie wegen Corona-Beschränkungen ja schon seit Wochen auf dem Werksgelände festgehalten werden. Darüber sprechen wir jetzt.
Ja, und zwar mit Roland Fiegebesser haben wir gesprochen. Roland Fiege ist unabhängiger Unternehmensberater in der IT- und Social-Media-Branche. Er kennt die Lage der Unternehmen dort sehr gut, konnte leider nicht an die Börse kommen. Beide Kinder sind da krank, da müssen wir Rücksicht drauf nehmen. Aber wir haben das Gespräch aufgezeichnet und ich habe ihn vorhin eingangs gefragt, wie stark die Lage bei Foxconn denn Apple in der Produktion schadet.
Ja, das ist natürlich ein großer Schlag ins Kontor, wenn man bedenkt, dass zumindest mal in China, in den Foxconn-Werken, als taiwanesische Firma, bei wohl mal angemerkt, bis zu 70% der Produkte noch momentan gebaut werden. Also wenn es zu Engpässen kommt, können wir uns darauf einstellen, dass ein iPhone wesentlich teurer wird.
Was macht es mit dem Image eines solchen Unternehmens wie Apple? Jetzt bekommt ja wirklich jeder mit, wo da produziert wird und eben auch unter welchen Bedingungen.
Ja, wenn man sich die sogenannten Corporate Social Responsibility, also die Nachhaltigkeits- und unsere Berichte mal anschaut, gibt Apple sich vermeintlich sehr viel Mühe, sich um das Wohl der Mitarbeiter auch von Lieferanten zu kümmern. Die Realität sieht momentan ganz anders aus. Apple reagiert in der Art, dass sie stückchenweise Produktion Richtung Indien oder auch Chip-Produktion zurück nach USA wieder verschieben. Das sind aber Schritte, die dauern Jahre und das wird also, ja, die Richtung ist klar, denke ich mal, aber das wird das Image noch ein bisschen beschäftigen.
wäre meine nächste Frage. Wie weit ist es denn möglich, eine solche Produktion, die jetzt halt unter schwierigen Bedingungen da in China stattfindet, tatsächlich auch abzuziehen? Geht das, dass man das in Gänze macht, andere Produktionsstandorte findet, wieder aufbaut und ja die Kosten dann einfach auch immer noch im Rahmen behält?
Ja, das geht auf jeden Fall. Man strebt jetzt an, bis 2025 5% der Produktion nach Indien zu verlagern. Und bis, sagen wir mal, in Indien hat man ja bisher nur 3,8% Marktanteil. Das heißt, Indien wird als Absatzmarkt natürlich auch wesentlich interessanter werden in den nächsten Jahren. Und ich gehe davon aus, dass viele Umsätze, die vielleicht in der westlichen Welt eventuell wegfallen, da zum Teil auch schon aufgefangen werden können.
Hat denn Apple überhaupt die Möglichkeit, auf Foxconn Druck auszuüben?
Nein, ich bin überzeugt davon, da ist eine sehr gewachsene, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele, viele Jahre. Ich denke mal, Foxconn und Apple stehen Seite an Seite. Die Problematik ist eher, dass Foxconn ein taiwanesisches Unternehmen ist und dass natürlich die Arbeitsbedingungen in China durch die Zero-Covid-Politik momentan sehr, sehr kritisch sind. Das sind ja dort vollkommen geschlossene Systeme. 200.000 Menschen dürfen quasi da nicht raus und müssen da zum Teil in Hallen auch übernachten. Deswegen sieht man ja auch schon die ersten Unruhen dort. Das ist so ein bisschen ein Pulverfass.
Wäre ja auch eine interessante Frage für die gesamte Branche. Das ist ja nicht ganz unwichtig, in welchen Umgebungen man da produziert. Gibt es da ein Umdenken in der Branche, das man jetzt schon beobachten kann?
Ja, also nicht nur in der Tech-Branche. Das ist ja eine Thematik, die wir seit spätestens jetzt im Ukraine-Krieg direkt vor Augen halten. Also die Souveränität wiederherzustellen, die unabhängiger zu werden von einzelnen Ländern, einzelnen Lieferanten oder Lieferketten. Das ist natürlich durchaus eine Sache, die alle betrifft. Und die Bewegung Richtung Indien ist natürlich so gesehen sinnvoll, weil das eine gelebte Demokratie ist. Ja. Aber diese ethisch-moralische Frage, wo wir produzieren, unter welchen Bedingungen wird produziert, ja, die wird uns noch lange beschäftigen, nicht nur in der Bekleidungsindustrie, nicht nur in der Technologieindustrie, sondern querbeet. Und die Frage ist es, das, was wir dann, sagen wir, unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten korrekt produzieren können und wollen wir uns dann das überhaupt noch leisten?
Also eine Frage für uns alle eigentlich gestellt von Roland Fiege und unabhängiger Unternehmensberater der IT- und Social-Media-Branche.
Na und Ethik und Wirtschaft, da können wir ja gleich mit weitermachen, denn die Adidas-Aktie, die ist auch im Minus und das hat auch damit zu tun.
Ja, da geht es um den Rapper Kanye West. Interne Untersuchungen wurden da jetzt angekündigt. Man hat sich ja von dem Mann getrennt nach den Antisemitismus-Äußerungen. Untersuchungen intern kann eben auch immer heißen rollende Köpfe. Und das ist eine Unruhe, die im Unternehmen entsteht. Die mögen Anleger im Prinzip eher nicht. Die Aktie auch rund 2% im Minus.
So, wir sahen bei Öl und Sprit, dass die zuletzt weniger gekostet haben. Bleibt das so?
Also heute aktuell nicht. Die klassische Gegenbewegung, der Ölpreis steigt, bleibt aber unter der Marke von $90 bei der Sorte Brent. Insofern keine Panik.
Und wie sieht's beim Euro aus?
Ja, der Euro kommt etwas zurück. Nach seinem Höhenausflug gestern und vorgestern liegt jetzt unterhalb der Marke von $1.04 bei exakt $1.0394.
Der Goldpreis fehlt uns noch.
Auch etwas gesunken auf 1.752 US-Dollar je Feinunze. Die Umlaufrendite hänge ich gerade mal noch schnell hinten dran bei 1,92. Also nach dem Höhenrausch auch im Aktienmarkt die Aktien nicht mehr ganz so fest, die Anleihen nicht mehr ganz so fest wie vorher.
Danke, Sami Ibrahim. Wo wären wir ohne die Umlaufrendite? Da sind wir mitten im nächsten Thema. Dieses Wort Ungetüm, das zeigt ja eigentlich nur, wie viel man verdienen kann, wenn man dem deutschen Staat Geld leiht. Und das braucht er. Allein diese Woche hat der Bundestag ja beschlossen, 200 Milliarden Euro Gaspreisbremse, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und so weiter. Wie funktioniert es denn genau, wenn die Regierung sich Geld pumpt? Geht da der Finanzminister zur Bank? Mein Kollege Gregor Lischka hat sich da reingewühlt. Herr Lischka, plastisch gefragt, wo ruft denn Christian Lindner an, wenn er Geld braucht?
Ja, also letztendlich bei den Banken, also Commerzbank, Goldman Sachs und Co. Aber so ein persönlicher Anruf wäre natürlich etwas unseriös und deswegen gibt es auch die Deutsche Finanzagentur in Frankfurt am Main. Die ist nämlich für das Schuldenmanagement des Bundes verantwortlich und die verwaltet auch die sogenannte Bietergruppe Bundesemissionen. Und das ist eine ausgewählte Gruppe von im Moment 32 Banken, von denen der Bund sich dann ganz klassisch sozusagen Geld leiht. Und ganz oben in dieser Rangliste rangiert im Moment BNP Paribas, also eine französische Bank. Die ist im Moment am eifrigsten dabei, den Bund zu finanzieren. Aber auch Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs und so weiter sind da aufgeführt. Und die können dann ein Angebot abgeben, zu welchem Zinssatz sie bereit sind, dem Bund Geld zu leihen. Und dann funktioniert das im Prinzip wie in so einer Art Auktion, bis dann der niedrigste Zinssatz gefunden ist, zu dem sich der Bund verschulden kann.
Und wie viel bieten die Anleger da gerade? Ist das für die ein gutes Geschäft?
Naja, also in diesem Monat wurden die Bundesanleihen mit rund 2% Zinsen ausgegeben, je nach Laufzeit des Darlehens. Also wenn der Bund sich 100 Milliarden bei den Banken leihen will, dann muss er 102 Milliarden Euro zurückzahlen. Das sind diese 2%. 2%, das ist bei den jetzigen Inflationsraten natürlich noch immer eine Negativrendite. Aber das muss man auch sagen, im Moment werfen Bundesanleihen deutlich mehr Zinsen ab als noch vor ein paar Jahren. Und das bedeutet, für die Anleger wird die Bundesanleihe attraktiver. Für den Bund wiederum bedeutet das, es wird teurer, sich zu verschulden.
Warum ist das so, dass man mit Anleihen jetzt wieder vergleichsweise viel Geld verdienen kann?
Ja, das liegt letztendlich an den Krisen der letzten Jahre, also Pandemie, Krieg, Inflation und so weiter. Das hat in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt eine hohe Schuldenaufnahme nötig gemacht und damit auch das Risiko auf Zahlungsausfälle erhöht. Und im Kontrast dazu lohnt ein Blick mal auf die Jahre vor diesen ganzen Krisen. Da waren die Bundesanleihezinsen teilweise negativ. Das heißt, der Bund hat, wenn er sich Geld leihen wollte, damit sogar noch etwas verdient. Das hatte er aber nicht in großem Umfang, denn von 2014 bis zur Pandemie war der Haushalt bekanntlich ausgeglichen, Stichwort schwarze Null. Und da musste der Bund gar keine Bundesanleihen im großen Stil platzieren, weil die Mittel aus dem Bundeshaushalt gereicht haben, um die Ausgaben zu decken.
Warum, Herr Lischka, würde ich denn deutsche Staatsanleihen kaufen als Anleger statt beispielsweise Aktien?
Also historisch betrachtet gilt es einfach als die sichere Geldanlage. Denn bis ein Staat wie Deutschland pleite geht und nicht mehr haften kann für die Schulden, die er aufgenommen hat, da muss schon echt was passieren. Und kurioserweise hat der Bund genau damit mal mit einer kleinen grünen Schildkröte namens Günther Schild sogar extra Werbung gemacht.
Seit über 100 Jahren sag ich schon, man spricht deshalb vom schnellen Geld, weil es schnell wieder weg ist. Dabei kann man in aller Ruhe ein Vermögen machen. Mit Bundeswertpapieren.
Bundeswertpapiere, die entspannendste Geldanlage Deutschlands.
Da war das Symbol für die Bundesanleihen also eine Schildkröte sozusagen als genügsamer und vorsichtiger Gegenpol zu dem Stier, der dann für die rasanten Börsengeschäfte steht.
Gregor Lischka, wie der Staat sich Geld leiht. Ja, alles wird günstiger. Das ist das große Versprechen dieses Tages, der oft der Auftakt ist für das große Weihnachtsgeschäft, wie wir gehört haben. Es sind für den Handel die umsatzstärksten Tage. Wirklich, auch in diesem Jahr? Für viele Händler wäre das überlebenswichtig, aber nicht alle Kunden sind so kauffreudig wie dieser junge Mann.
Also ich kaufe mir jedes Jahr am Black Friday eine Jacke, eine neue Winterjacke.
Tatsächlich nehme ich an diesem Black Friday-Ding nicht teil. Und wenn, dann wäre es nur sowas, was ich schon generell kaufen wollen würde.
Ich bin auch keiner, der da so irgendwie ständig auf Black Friday wartet oder so.
Ob Black Friday dieses Jahr ein Erfolg wird, fraglich. Denn dieses Jahr ist vieles anders. Die Konsumlaune hat sich eingetrübt, verharrt in Umfragen auf einem historisch niedrigen Niveau. Hohe Energiepreise, teure Lebensmittel, viele Verbraucher schauen jetzt aufs Geld, sagt Annelisa Weinand vom Institut für Handelsforschung in Köln.
Viele planen noch in Zukunft ihre Ausgaben zu reduzieren und das ist natürlich jetzt ein Einschlag auch für den Handel, für Händler, Hersteller, wo wir schon davon ausgehen, dass diese Konsumzurückhaltung weiter anhalten wird, weil schlichtweg auch die Preissteigerungen weiter anhalten.
Weinand geht davon aus, dass viele Verbraucher den Kauf von Weihnachtsgeschenken vorziehen, nach dem Motto, lieber jetzt kaufen, ehe es noch teurer wird. Deutsche Einzelhändler erwarten deshalb rund um den Black Friday, Cyber Monday und Co. ein Umsatzplus. Der Handelsverband HDE rechnet mit 5,7 Milliarden Euro, rund eine Milliarde mehr als voriges Jahr. Dafür wird es aber später weniger, sodass es im gesamten Weihnachtsgeschäft eher schlecht aussieht, nach Abrechnung von Inflation sogar nach einem Minusgeschäft, sagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland.
Real aufgrund der Preissteigerung wird es ein Minus von gut 4% werden, aber immerhin über 120 Milliarden Euro Umsatz in den beiden Monaten November und Dezember.
Kein Wunder, warum Einzelhändler deshalb pessimistischer sind. Besonders Modehändler treibt aktuell aber noch ein ganz anderes Problem um, und zwar volle Lager.
Die Lagerbestände sind voll, weil auch einfach nicht so viel gekauft wurde, wie man vielleicht geplant hatte. Plus dann kamen natürlich Lieferengpässe, sodass gewisse saisonale Produkte dann nicht vor Ort waren, zu dem Zeitpunkt, wo sie hätten da sein sollen, die jetzt in irgendwelchen Lagern gerade auf den Abverkauf warten.
So Annelisa Weinand vom Institut für Handelsforschung. Verbraucher dürften sich freuen, weil etwa Sportartikelhersteller auf ihrer Ware sitzen, könnten sich gerade hier eher Schnäppchen finden lassen. Ein Lichtblick sieht der stationäre Handel dann doch, weil zu erwarten ist, dass es zu keinen Einschränkungen mehr durch Corona kommt.
Konstantin Röse war das. Und wo wir schon dabei sind, klar, nicht mehr jedes Geschenk wird ja hübsch im Laden gekauft, sondern inzwischen ganz viel auch online bestellt. Und davon wird leider ein großer Berg auch wieder zurückgeschickt. Die Hersteller werfen das dann oft weg, weil es für sie zu teuer wäre, alles wieder aufzubereiten. Aber genau darauf hat sich Fashion Logistics spezialisiert. Darauf, ramponierter Kleidung zu einem zweiten Leben zu verhelfen. Das Firmenporträt von Klaus Deuse.
Wieder dockt ein LKW an der Laderampe der Halle von Fashion Logistics in Ibbenbüren an und liefert hunderte Päckchen und Pakete ab. Alle Pakete enthalten Bekleidungsteile oder Schuhe, die Kunden von Online-Händlern nach der Bestellung nicht behalten wollten und als Retouren zurückgeschickt haben. Nagelneu sind diese Teile folglich nicht mehr und landen gerade darum bei Fashion Logistics. Zur Aufbereitung, um danach wieder verkauft werden zu können. Nach der Entladung des LKW beginnt auf der Retourenabwicklungsebene im Obergeschoss umgehend das große Auspacken, wird geschaut, was die Kartons enthalten, beschreibt beim Rundgang durch die 12.000 Quadratmeter große Halle die Assistentin der Geschäftsführung Sabine Habeck den ersten Bearbeitungsschritt.
Dann wird das einsortiert in B-Ware oder C-Ware. Natürlich B-Ware in die Aufbereitung, verschiedene Möglichkeiten haben wir hier von der Schusterei über die Textilaufbereitung oder die Näherei.
Woche für Woche kommen bei Fashion Logistics nicht weniger als 40.000 Päckchen und Pakete an. Damit in diesem Wust von Paketen kein Durcheinander entsteht, erhält jeder Karton einen Barcode und kann im Verlauf der Bearbeitung von jeder der 90 Mitarbeiterinnen, Männer gibt es kaum, mit einem Handscanner ausgelesen werden. So wie von Jacqueline Hölting.
Ich scanne jetzt den Schuh ein, dann mache ich den Deckel auf und schaue, ob das der richtige Schuh ist. Dann gucke ich den ganzen Schuh komplett einmal an und schau, ob da irgendwelche Mängel dran sind.
Also, ob dieser Schuh aufpoliert werden muss, bevor er quasi wieder wie neu dem Online-Shop zur Verfügung steht. Nach einer Erhebung der Forschungsgruppe Retourenmanagement der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurden in Deutschland 2020 über 315 Millionen Pakete zurückgeschickt. Tendenz vor allem im Kontext der Corona-Pandemie steigend. Damit, räumt Sabine Habeck ein, habe man anfangs nicht gerechnet.
Also es hat uns schon überrascht, was da geht. Diese großen Mengen hatten wir gar nicht vermutet, dass das so reinläuft.
Mittlerweile beläuft sich der Umsatz auf rund 11 Millionen Euro. Abgerechnet wird pro Stückpreis. In der Regel, so Sabine Habeck, liegt der je nach Aufwand zwischen 50 Cent und 1,50 Euro. Bei dem vor 35 Jahren gegründeten Familienunternehmen kannte man sich allerdings schon vor dem Boom des Onlinehandels mit der Aufbereitung von Bekleidung aus. Und zwar mit importierten Waren aus Fernost, die den langen Transport nicht unbeschadet überstanden hatten. Als dann der Onlinehandel zunahm und auch viel zurückgeschickt wurde, verfügte man über das Know-how und die Maschinen. Inzwischen bringt das Familienunternehmen für ein paar der größten und vielen kleinen Online-Händler in der Republik deren Retouren wieder auf Vordermann. Vieles in Handarbeit. Ob fehlende Knöpfe oder gerissene Nähte, die Mitarbeiterinnen in der Näherei verfügen über eine Vielzahl passender Garne und beheben flink die Mängel. Eine Station weiter werden Schuhe wieder auf Hochglanz poliert, Knicke im Oberleder geglättet. Plattgedrückte Steppjacken bekommen auf Dampfpuppe neues Volumen eingehaucht. Entdecken Mitarbeiter einen Fleck auf der Bluse oder dem Pullover, bekommt das Teil an der Stelle einen roten Punkt verpasst. Dann weiß Bärbel Rahn, wo sie mit Kaltentfetter und Druckluft ansetzen muss.
Ich habe halt wohl einen Reiniger aus einer Pistole, der dann auch Druck hat. Und dann haben wir natürlich die Luft zum Trocknen.
Ob beim Make-up-Flecken am Blusenkragen von der Anprobe zu Hause oder bei Schweißrändern im Pulli vom dann doch mehrmaligen Tragen. Immerhin räumen etliche Händler ihren Kunden ein Rückgaberecht innerhalb von 100 Tagen ein. Aber egal was kommt, resümieren Sabine Habig und Geschäftsführerin Linda Stahl-Johann.
Wir lösen eigentlich alles, ne?
Ja,
zu also 95% können wir alles, was hier ankommt, wieder aufbereiten.
In einigen Fällen müssen die Aufbereitungsspezialisten bereits Hand anlegen, bevor Online-Händler die Artikel überhaupt zum Kauf anbieten können, da sie auf dem Transportweg aus Übersee Schaden genommen haben, erläutert Linda Stahl-Johann, die von ihrem Vater Bernd den Staffelstab im Unternehmen übernommen hat.
Alleine ja schon, dass der Container durch mehrere Klimazonen gefahren ist und Wärme, Kälte, Feuchtigkeit abbekommen hat. Ja, dementsprechend können auch die Textilien in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Im schlimmsten Falle hat sich schon Schimmel entwickelt. Wir haben ein Ozonverfahren, was wir dann einsetzen, um den Schimmel quasi zu töten.
Nur in etwa 5% der Retourenfälle sei man machtlos, sagt Linda Stahl-Johann und holt ein ramponiertes Beispiel für nicht mehr als verwendbar eingestufte D-Ware aus einem Karton.
Also der Schuh ist ja sichtlich lange getragen, auch Outdoor getragen. Es war ursprünglich ein weißer Sneaker, der eigentlich ja nur noch eine braune Sohle hat. Und auch den können wir nicht mehr retten.
In einem Geschäft vor Ort ist sich Linda Stahl-Johann sicher, würde sich das wohl niemand herausnehmen. Aber
im Internet zeigt man sein Gesicht nicht und da ist die Hemmschwelle eine andere.
Entsprechend viel gibt es für die Retourenretter bei Fashion Logistics angesichts des weiter boomenden Onlinehandels absehbar zu tun. Draußen an der Rampe fährt bereits der nächste LKW mit einer angekündigten Retourenladung vor.
Retouren, manche werden nämlich gerettet. Und dann schauen wir noch mal zum Schluss, was die Kollegen von den Zeitungen schreiben. Der frühere FDP-Schatzmeister soll Insidern zufolge in den Aufsichtsrat der Commerzbank einziehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung merkt an:
Mit dem Wechsel des Bundesfinanzministeriums zur FDP verbanden sich Erwartungen, dass die Bundesregierung den rund 3,5 Milliarden Euro großen Verlust mit ihren Commerzbank-Aktien realisiert und das Kapital abhakt. Schließlich ist die Commerzbank endlich saniert, die gestiegenen Zinsen helfen ihr enorm und der Börsenwert reicht bald wohl wieder für einen Platz im DAX. Doch Lindner denkt offenbar nicht ans Verkaufen. Im Gegenteil. Mit eigenen Aufsichtsräten glaubt er, die Commerzbank stärken zu können. Doch gerade Lindner sollte klar sein, der Staat ist nicht der bessere Aktionär. Die Zeitung Die Welt befasst sich mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und stellt dem zuständigen Ressortchef ein schlechtes Zeugnis aus. Robert Habeck ist in der Energiekrise ein Getriebener. Die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hervorgerufene akute Mangellage beim Gas hat ein beherztes Eingreifen des Staates unumgänglich gemacht. Doch der grünen Politiker hangelt sich von einer Ad-hoc-Maßnahme zur nächsten. Völlig unklar ist, wohin diese Wirtschaftspolitik das Land führt. Eine überzeugende Strategie für den deutschen Wirtschaftsstandort fehlt. Gerade in schwierigen Zeiten braucht es verlässliche Leitplanken. Doch Habeck nutzt die Energiekrise, um dem Staat eine immer größere Rolle zu verschaffen. Noch nie hat ein Bundeswirtschaftsminister derart die Regeln der Marktwirtschaft verbogen. Die Süddeutsche Zeitung konstatiert: Die größte Krise seit 35 Jahren verändert die Spielregeln, auch der Wirtschaft. Es ist Zeit, von alten Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Bürger, Unternehmen und der Staat müssen auf diese neue Welt anders reagieren als bisher. Sie müssen zum Beispiel ihre verfügbaren finanziellen Mittel mehr für Investitionen einsetzen und weniger für Konsumtion. Grob gesprochen, Geld für Forschungsförderung ist wichtiger als für Sozialausgaben. In den Unternehmen ist Innovation so wichtig wie Kosten senken.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Hier übernimmt gleich Sabine Demmer mit der Sendung Deutschland heute und dem nicht ganz einfachen Thema, dass jeden Tag ein Tötungsversuch an einer Frau gemeldet wird. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.